Heute geht's weiter. Wir haben nämlich noch viel, viel mehr gekriegt. Zeichne uns mal das erste Bild, Heinrich. Wir haben im letzten Jahr nach der Bundeskonferenz ein paar Tage Urlaub gemacht und haben unter anderem den Eder-Stau, die Eder-Staumauer und den Stausee besucht. Ein gewaltiges Bauwerk. Ja, ist richtig riesig. Dieses Bauwerk kann bis zu knapp 200 Millionen Kubikmeter Wasser aufhalten. Das ist das zweite Bild. Ihr seht dahinter, der See ist, so wie auf diesem Bild, nicht ganz voll. Ihr seht da am Rand diesen hellen Streifen da. Der ist normalerweise auch noch zu, wenn das Ding ganz voll ist. Also wenn es richtig doll geregnet hat. 200 Millionen Kubikmeter Wasser. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, wie lang das Ding ist. Also von daher, es ist eine riesige, unvorstellbare Menge Wasser. Im Zweiten Weltkrieg ist diese Staumauer angegriffen worden von den Engländern und zerstört worden teilweise. Genau, da siehst du also ein Riesenloch. Es ist eine Flutwelle, hat sich ergossen in das Tal und die dahinterliegenden Dorf, der war 6 bis 8 Meter hoch. Und hat natürlich ganz viel weggerissen und zerstört. Ja. War eine ziemlich große Katastrophe. So, und ich zeige uns das erste Bild nochmal. Darum ging es nämlich vor allen Dingen. Ich wollte euch nochmal so ein bisschen Einblick von einer Staumauer zeigen und auch, was es bedeutet, wenn die kaputt ist. Solch ein Bild habe ich gesehen. Von einer Staumauer. Nicht ganz so die Perspektive, wie sie hier zu sehen ist, sondern ich habe unten gestanden. Da, wo jetzt da das Wasser zu sehen ist, ich habe unten davor gestanden, das war trocken und eine Riesenmauer davor, ich konnte kaum Himmel sehen, das war also wirklich eine Riesenstaumauer. Und ich stand unten am Fuß dieser Mauer, so habe ich sie gesehen. Und dann kam mir dieser Gedanke, als ich da unten gestanden habe, was passiert, wenn diese Mauer jetzt kaputt gehen würde? Und mir wäre klar, also wenn jetzt das Wasser kommen würde, ne? Also deswegen habe ich davon gesprochen, eine Riesenflutwelle und alles wird zerstört, was dahinter ist, weil wenn das dahinter voll ist, das ist so viel Wasser, wenn das mit Mal da runterkommt, da bleibt nichts mehr heile. So und dann merkte ich und spürte ich, während ich dieses Bild sehe, dass der Herr zu uns sagt, als Gemeinde, betet dafür, dass diese Staumauer aufgeht. Und ich spürte die Angst. Ich spürte die Angst eben halt, was passiert, wenn diese Mauer jetzt aufgeht. Und dann zeigt er mir das Bild, was passiert, wenn diese Mauer aufgeht, wenn wir dafür beten. Und das war echt interessant. Diese Staumauer hat sich wie mit einem, als wenn ein Reißverschluss aufgeht und dann hat sie sich aufgeklappt. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie von unten nach oben oder von oben nach unten, das ist auch piepegal, aber sie hat sich richtig aufgeklappt. Wie richtig ratsch und dann klappt die sich weg. Geht bei so einer Staumauer gar nicht, aber das ist das, was ich gesehen habe. Und da dachte ich, jetzt erwarte ich, ne? Wusch, war alles weg. Und es passierte gar nichts. Es passierte gar nichts. Ich habe das Wasser stehen sehen, so wie vorher diese Staumauer sehe ich das Wasser starr dort stehen. Eine riesengroße Mauer, aber aus Wasser. Klar, du konntest bis hinten durchgucken, klar, kristallklar sehe ich dieses Wasser da stehen. Als wenn es ein Eisblock wäre. Aber Eis ist ja nicht mal klar, aber so ähnlich, also wirklich starr. Und dann sagte er, ich will euch nicht zerstören. Ich komme nicht über euch, um euch zu zerstören. Er sagt, ich werde das Wasser dosiert fließen lassen. In der Menge, wie es gebraucht wird. Und dann hat er mir gezeigt, was passiert, wenn dieses Wasser fließt. Das Wasser fing an zu fließen und überall da, wo es hinkommt, fing es an zu grünen und zu blühen. Überall sprossen Pflanzen auf. Alles, was vorher grau und kahl war, trocken war, da sprießen auf einmal Pflanzen hervor. Es wurde grün. Und je weiter dieses Wasser kam, es floss nicht nur in dieses Tal rein, sondern es floss in das Land hinein. Das ganze Land, überall, wo dieses Wasser hinkam, fing es an zu grünen. Das ganze Land wurde vom Wasser benetzt. Es wurde fruchtbar, wieder fruchtbar. Aber er hat mir noch mehr gezeigt. Es gab auch einiges, was sich diesem Wasser widersetzt hat, was dieses Wasser nicht wollte. Und das ist weggeschwemmt worden. Anderes ist gereinigt worden, als das Wasser vorbeifloss. Auch das bringt das Wasser mit sich. So, das war das Bild. Ich habe euch das schon mal erzählt, vor 6 Jahren. Und nicht nur vor 6 Jahren, ich habe auf dieses Bild immer wieder hingewiesen. Ich glaube, ihr erinnert euch da auch dran. Und ich möchte darauf näher eingehen jetzt, weil das, was auch heute Morgen kam, auch an Gaben, passt genau dazu. Was ist die Staumauer? Die Staumauer hindert das Wasser am Fließen. Die Staumauer ist ein Widerstand für das Wasser. So, und ich habe mal geguckt, auch vom Biblischen her, was halten wir eigentlich auf? Also, dass das Wasser die Kraft des Heiligen Geistes bedeutet, brauche ich euch, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Ihr seid alles Bibelleser und wisst, Wasser steht symbolisch für den Heiligen Geist. Man kann auch sagen, Herrlichkeit Gottes, weil das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die Herrlichkeit von Jesus uns sichtbar zu machen. All das gehört damit zusammen. Im Grunde genommen ist es die Kraft Gottes in all der Vielfalt, die dahinter steckt. So, aber diese Staumauer hält diese Kraft auf. Da ist Widerstand. So, und deswegen eine Bibelstelle, hört sich jetzt hart an, aber hört trotzdem zu. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das stammt aus der Predigt von Stephanus. Stephanus stand vor den Juden und hat den Juden nochmal ganz deutlich gemacht, wer Jesus ist. Hat die ganze Geschichte von Israel ihnen aufgeführt und am Schluss kommen diese Worte. Weil sie eben Jesus nicht akzeptieren wollen, weil sie einen Widerstand hatten gegen das Evangelium und dass der Herr anders wirkt, als sie sich das vorstellen. So, das ist damit gemeint. Das war Widerstand und deswegen, er sagt hier auch ganz deutlich, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Ihr setzt eine Mauer, ihr lasst es nicht zu, dass der Heilige Geist wirken kann unter euch. So, ich beziehe das jetzt nicht wörtlich auf uns. Also zieh dir bitte nicht den Schuh an, du bist halsstarrig und das meine ich damit überhaupt nicht. Ich möchte nur deutlich machen da drin, da ist Widerstand. Und das heißt nicht unbedingt, wir sind bewusst halsstarrig. Ich bezeichne uns nicht als Pharisäer. Das glaube ich auch nicht, dass das damit gemeint ist. Aber ich glaube, dass da ein Stück Wahrheit drinsteckt, weil das muss nicht eine offene Rebellion gegen den Heiligen Geist sein, sondern das kann auch ein innerer Widerstand sein. Und der Heilige Geist ist ein sanfter Geist, ein liebevoller, ein wirklich sanfter und liebevoller Geist. Er kommt nicht einfach über uns und zwingt uns zu irgendetwas, sondern wenn innerer Widerstand, wenn wir es nicht wollen, wenn wir nicht Ja sagen, dann wird er nicht einfach über uns kommen. Ich kenne ein Drängen vom Heiligen Geist nur, wenn ich grundsätzlich bereit bin, etwas weiterzugeben und ich mich nicht traue. Kennt ihr sowas? Heute Morgen hat man das auch gemerkt. Als Ina zu Zeugnissen aufgerufen hat, da war erstmal gar nichts. Und so mit der Zeit kam dann so eins zum anderen und so. Und das ist bei Geistesgaben manchmal auch so. Du sitzt da und warum muss ich jetzt nach vorne gehen? Und so, ist das jetzt auch wahr? Ist das nicht nur für mich? Kennt ihr sowas? Ja, ne? So. Und dann ist ein inneres Drängen da und du kannst eigentlich nicht ruhig sitzen auf dem Platz. Du musst dich schon zwingen, sitzen zu bleiben. So, das ist ein inneres Drängen des Heiligen Geistes. Das weiß ich. Das macht er auch. Aber nicht, um dich zu zwingen, sondern deinen inneren Schweinehund zu überwinden. Aber du bist grundsätzlich bereit, weiterzugeben. Ja, das ist was anderes. Aber wenn du eine innere Abwehr hast, das ist was anderes. Und ich kann mir so, das kam mir so während der Vorbereitung. Was könnte denn hindern, den Heiligen Geist wirken zu lassen? Wir haben Angst davor, dass wir die Kontrolle verlieren. wenn der Heilige Geist anfängt zu fließen, und das kommt in dieses Bild auch hinein, wenn dieser Strom anfängt zu fließen, was passiert dann mit uns? Die gewohnte Umgebung verändert sich so total. Das, was wir gewohnt sind, auch an Abläufen, vielleicht auch im Gottesdienst, wird sich total verändern. Vielleicht kann die Lobpreisgruppe nach dem ersten Lied schon nicht mehr singen, weil wir alle anfangen, in Zungen zu singen. Das wird aber nicht einfach über uns kommen. Nur wenn wir bereit sind, den Heiligen Geist auch fließen zu lassen. Wenn wir mit offenen Herzen dastehen und wirklich Sehnsucht danach haben, Heiliger Geist, komm und wirke du. Und ich lasse mich drauf ein. Wenn ich mich nicht drauf einlasse, wenn ich nur mitsinge, wenn ich mein Herz nicht öffne, dann hat der Heilige Geist keine Möglichkeit zu fließen. Warum konnten wir am Freitag auch einmal so singen? Erstens stand da vorne jemand, der, also das heißt nicht, dass hier vorne, das muss ich jetzt gleich, ich denke gerade, wenn ich jetzt vergleiche, dann wird das schwierig. Nein, unsere Lobpreisgruppe steht da auch mit einem offenen Herz, das weiß ich. Das liegt ganz viel auch mit daran, wer steht da vorne? Und ich weiß, unsere Lobpreisgruppe macht das von Herzen. Mit wirklicher Hingabe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Aber es standen auch im Publikum, saßen auch Leute mit einem offenen Herzen, mit einer Erwartung, wir wollen jetzt etwas vom Heiligen Geist empfangen und hören. Das ist eine Voraussetzung dafür. Sonst kann der sich da vorne, können die sich da vorne abstrampeln, wie sie wollen, und es passiert nichts. Es muss eine Erwartung da sein. Und wenn ich nur da sitze und sage, ja, wenn was passiert, ist schön, aber wenn nichts passiert, dann kommt nichts. Dann wird auch nichts kommen. Das ist so eine, ja, auch das ist Widerstand gegen den Heiligen Geist. Nicht dieses aktive Widerstand. Ja, ich will dich nicht haben, das ist ja gar nicht so bei uns. Aber es kann auch ein passiver Widerstand sein. Und den müssen wir überwinden. Ansonsten wird das nicht geschehen. So, Ina hat heute Morgen was ganz Wichtiges gesagt. Das geschieht nicht einfach von alleine. Und wir können es eigentlich gar nicht machen, aber wir können sagen, Herr, mach du es. Und das kommt in diesem Bild auch vor. Der Herr sagt, ihr könnt diese Staumauer nicht zerstören. Ihr könnt die nicht öffnen. Das ist uns unmöglich. Wenn du vor so einer Staumauer stehst, dann weißt du, du kriegst die nicht kaputt. Was meinst du, wie viele Gedanken sich die Engländer gemacht haben, diese Staumauer kaputt zu kriegen? Ihr könnt das mal nachlesen. Auf Wikipedia gibt es da einen Bericht zu. Ich gehe da nicht so drauf ein. Die mussten sich da richtig Gedanken drüber machen, haben extra etwas erfunden, damit das überhaupt geht. Wir kriegen das nicht hin. Unsere Steine an den Herzen kaputt zu kriegen, das kriegen wir nicht hin. Aber wenn wir sagen, Herr, mach du, brich den Widerstand in mir, dann geben wir ihm die Erlaubnis, das zu machen. Und das ist nötig. Und er wird es nicht von sich aus machen. Aber er weist uns darauf hin. Haben wir vielleicht auch manchmal die Vorstellung, ich kenne das von mir selber auch, diese Gedanken, so, wenn der Heilige Geist kommt, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle, ich sage, komm und mach du und ich lasse mich drauf ein und ich weiß nicht genau, was passiert, dass du dann so die Angst hast, er macht was mit mir, was ich eigentlich gar nicht will. Missionar in Syrien. Ich habe bewusst Syrien genommen. Ja? Möchtest du nach Syrien im Moment? Also wenn der Heilige Geist sich da hinschickt, dann würde ich dir sagen, mach das, aber ich würde da freiwillig nicht hingehen. Ja, das ist so für mich eine Horrorvorstellung. Und manchmal haben wir so die Vorstellung, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, dann schickt er mich irgendwo in ein Land, wo ich gar nicht hin will. Was haben wir für eine Vorstellung von Gott? Frage ich mich da. Will der uns irgendwie zu irgendwas zwingen, was wir nicht wollen? Ich glaube, wir haben da eine vollkommen falsche Vorstellung von Gott. Er wird uns oftmals überraschen. Davon bin ich überzeugt. Er wird uns mit Dingen überraschen, die wir gar nicht wissen, auch von uns selber nicht wissen. Aber er wird uns nie irgendwie zu etwas überreden und zwingen, was wir nicht wollen. Sondern es wird für uns maßgeschneidert sein. Weil er hat uns geschaffen, er hat einen Plan für unser Leben, er hat Gedanken sich gemacht, was könnte eine Helga in ihrem Leben tun. Wofür könnte sie gut sein? Und entsprechend hat er ihr Gaben und Begabungen gegeben. Und wenn du in diesen Gaben und Begabungen bist, dann wirst du dich wohlfühlen. Und dann gibt er dir doch keinen Job, der überhaupt nicht zu dir passt. Oder? Das würde er niemals machen. So, wir haben einen guten, einen liebevollen Gott, der möchte, dass wir in unserem Leben wirklich den Platz finden, den wir brauchen. Und wir können davon ausgehen, wenn wir ihn wirken lassen, so wie, also kein Widerstand lassen, beziehungsweise nicht ihn zulassen. Das ist ja dieses Passive, ich will das lieber selber machen. Ich weiß selber, was gut für mich ist. Sondern wirklich sagen, so Herr, mach du und ich lasse dich wirken. Ich glaube, dass uns was Besseres gar nicht passieren kann. So, ich denke, an dem Punkt müssen wir bereit sein und den Herrn an unseren Herzen wirken lassen. Das kann auch sein, ich weiß, dass viele Leute, ich weiß nicht, ob das bei uns noch so ist, ich kenne eure Herzen und Köpfe nicht, nur so ein ganz bisschen. Ich weiß, dass viele Leute einen Horror davor haben, dass sowas passiert, dass Leute umfallen, dass sie anfangen zu zittern, dass Tierlaute auf einmal aus ihren Mündern kommen. Kennt ihr das noch von Toronto, die Geschichten? Und ich weiß, das war in dieser Gemeinde auch schon mal so und ich habe viel, viel Kritik darüber gehört. Warum? Ich weiß, man kann das so oder so beurteilen. Und manches ist eine seelische Antwort auf das, was der Heilige Geist tut. Das ist nicht unbedingt das Wirken des Heiligen Geistes. Aber wenn ich in der Gegenwart Gottes stehe, dann reagiere ich auch darauf, auch seelisch darauf. Und das sind häufig Ausdrücke deiner Seele darauf. Also umfallen, das würde ich nicht der Seele zuordnen. Das ist einfach die Kraft Gottes, die über dich kommt. Und ich habe das selber mal erlebt. Ich habe auch in dieser Zeit Toronto das mitgemacht und auch erlebt, auch in Gemeinden, wo das geschehen ist. Und ich selber stand mal wirklich vor dieser Frage, auch in einer Versammlung, solchen Versammlungen, und ich konnte mich entscheiden. Der Heilige Geist sagt so, du kannst jetzt dich umfallen, also du kannst jetzt umfallen, du kannst in die Gegenwart Gottes treten und ich werde dich berühren, du kannst aber auch stehen bleiben. Und ich wusste genau, wenn ich stehen bleibe, werde ich das nicht erleben, als wenn ich umfalle. So rein vom Kopf her habe ich mich dagegen gewehrt, umzufallen, weil mein Stolz, frag mich nicht, was da alles so eine Rolle spielte. Und dann habe ich gedacht, nein, ich will dich erleben, ich will in deine Nähe, ich will von dir berührt werden und dann bin ich umgefallen. Ich habe mich nicht hingelegt. Nein, das kann ich ja auch mal, ich könnte mich auch hinlegen. Nein, ich bin umgefallen von der Kraft Gottes. Aber ich habe bewusst Ja gesagt. Er wird dich nicht einfach umschmeißen. Aber wenn du dich in seine Gegenwart begibst, dann können Dinge passieren, die du nicht kontrollieren mehr kannst. Und ich sage dir in dieser Zeit, dass ich da gelegen habe, eine solche Begegnung mit Gott, mir fehlen die Worte, was Ina vorhin sagte, mir fehlen die Worte, das zu beschreiben. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, das können wir nicht mit Worten beschreiben, das musst du einfach erleben. Das ist sowas von schön, das ist sowas von angenehm, da möchtest du nicht wieder raus. Ich wollte gar nicht wieder aufstehen. Wie ihr seht, ich bin wieder aufgestanden, aber und ich kann nur sagen, es ist gut, auch wenn du nicht weißt, was passiert, aber wenn du dich in die Hände Gottes fallen lässt, wenn du den Heiligen Geist laufen lässt, etwas Besseres kann dir nicht passieren. Und denk nicht an die Leute, die sagen, ach Mensch, was ist denn da jetzt schon wieder los? Die da einen Widerstand haben. Du kannst nicht für allen Leuten es recht machen. Und das will ich auch gar nicht, ganz ehrlich. Ich will es einem recht machen, aber nicht allen. Einem. Und ich möchte, dass der Heilige Geist wirkt. Ich möchte, dass dieser Strom fließt. Ich möchte, dass diese Staumauer wegkommt. Ja. So, einen weiteren, es gibt noch mehr Widerstand oder möglichen Widerstand. Sünde kann Widerstand sein. Sünde kann Widerstand sein. Epheser 4, 25 bis 32. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Und wenn wir einander anlügen, dann wird die Beziehung gestört. Sogar zerstört kann sie werden, wenn nicht Vergebung wieder ausgesprochen wird. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig seid. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Jeder, der sündigt, gibt dem Teufel Raum. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Ich denke, keiner von uns ist ein Dieb. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten halte ich daran. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Also achtet auf, lasst uns achten auf unsere Zunge. Loben ist förderlicher. Und dann kommt Vers 30. Sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die völlige Erlösung garantiert. Merkt ihr, also diese Dinge, ob wir die jetzt tun oder nicht, das können ja auch andere Dinge sein, Sünde kränkt den Heiligen Geist. Warum? Ich lese mal weiter. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an. Verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit. Vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können durch unser Fehlverhalten, können wir den Heiligen Geist kränken. Er wird sich nicht wohlfühlen. Wenn wir gegeneinander etwas haben, dann wird der Heilige Geist nicht in unserer Mitte sein. Was steht in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind? Zusammen sein heißt nicht einfach zusammensitzen, sondern einig sind, wirklich einig sind, verbunden sind miteinander. Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist genau das, was Jesus sagt. Da bin ich mitten unter ihnen. Da werde ich wirken. Da ist mein Heiliger Geist da. Danke für die Bestätigung. Versteht ihr, wenn wir das zulassen, schlechtes Gerede untereinander, Gehässigkeit oder was auch immer, schlechte Gedanken übereinander, dann ist was zwischen uns. Und da ist der Heilige Geist, da fühlt er sich nicht wohl. Das, was hier steht, wenn wir das alles lassen, all diese negativen Dinge, das ist so eine ungefähr eine Beschreibung davon, wie es im Himmel zugehen wird. Vollkommen einig, da wird nichts mehr zwischen uns sein. Wenn ich das richtig wahrnehme, ist das sogar so, dass wir nicht mal miteinander reden brauchen, sondern wir erkennen die Gedanken im Herzen, von Herz zu Herz. Also ich weiß nicht, ob wir noch miteinander reden können, aber wir brauchen es nicht. Und verstehst du, wenn du dann eine Ablehnung im anderen spüren würdest, das wird im Himmel nicht passieren, aber wenn du das spüren würdest, willst du doch nicht hingehen, dann willst du doch nicht eins sein. Und glaub mir, wir merken das hier auch. Wir kommen schon ein bisschen in die Richtung, nicht so ganz vollständig, aber mehr und mehr. So, und da fühlt der Heilige Geist sich nicht wohl. Da kann er nicht so wirken. Da geben wir dem Teufel Raum. Und da, wo der Teufel ist, dann wird der Heilige Geist nicht sein. Und das liegt an uns, an unserer Entscheidung. Wie gehen wir damit um? Deswegen dieser Appell im Epheser 4 heißt, leg das ab. Das ist unsere Entscheidung. Ich entscheide mich, wie ich denke, wie ich fühle. Ob ich um Vergebung bitte, ob ich Einigung suche. Wenn da irgendwo was zwischen ist, dann muss ich zu dem hingehen und das in Ordnung bringen. Soweit es an mir liegt. Wenn der andere nicht will, dann kannst du nichts machen, das ist klar. Aber von dir aus alles ablegen, vergeben und bereinigen. Unbedingt nötig, anders geht's nicht. So, und ich sage nicht, das ist jetzt bei uns der Fall, aber das ist eine Möglichkeit, wo wir den Heiligen Geist hindern. Und ich merke, die Staumauer ist noch nicht komplett weg. Ich habe mir das immer wieder gewünscht und ich habe auch ein paar Mal habe ich gedacht, jetzt kommt was, aber es ist immer noch nicht weg. Deswegen sage ich das nochmal in aller Deutlichkeit. Ich sage jetzt nicht du bist oder das, sondern da müssen wir uns selber einfach überprüfen, unsere Herzen, unsere Haltung überprüfen. Bin ich da wirklich ganz mit meinem Herrn einig? bin ich da auf dem richtigen Weg? Und da dürfen wir den Heiligen Geist fragen, Herr, zeig mir, wo da noch was nicht in Ordnung ist. Und wenn er nichts zeigt, preist den Herrn, dann ist es gut. Aber wenn er was zeigt, dann geht er ran. Und wie geschieht das, muss ich das sagen? Vergebung, das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und macht uns rein. Und das ist die Voraussetzung, dass der Heilige Geist sich wohlfühlt. Weil der ist heilig, genau wie Gott, der Vater heilig ist und Jesus heilig ist, ja, ist auch der Heilige Geist heilig. Und deswegen wird, musst du dir vorstellen, Heiligkeit, kann man eigentlich gar nicht erklären. Wenn du in die Heiligkeit Gottes hineintrittst, dann wird alle Sünde mit einem Mal offenbar. Und du fühlst dich so was von, ich mache das Wort gar nicht aussprechen, so schlecht in dem Moment. Du fühlst dich so erkannt. Du schämst dich so sehr für das, was ganz tief in dir drin ist. Du magst da gar nicht bleiben. Du kannst es nicht aushalten in der Gegenwart Gottes, wenn du noch mit Sünde dahin kommst. Und dann mit einer falschen Haltung. Das sind wirklich bis ins Tiefste hinein. Das sind nicht unbedingt aktive Sünden. Das kann einfach nur Herzenshaltung sein, die ganz tief im Herzen drin sind. Du fühlst dich nicht wohl in der Gegenwart Gottes. Und das möchte er nicht. Er will uns nicht blamieren, er will uns nicht bloßstellen, aber er möchte uns reinigen, damit wir in die Gegenwart Gottes kommen und seine Herrlichkeit erleben, bis ins Tiefste hinein. Das ist das, was er möchte. Das ist seine Sehnsucht. Deswegen sagt er auch, ich will die Staumauer, diese ganzen Widerstand beseitigen und dann will ich kommen und dann will ich euch benetzen und damit ihr fruchtbar werdet, damit ihr aufblüht. Das war auch der Sinn bei diesem Erweckungsgottesdienst, seine Liebe in unsere Herzen ausgießen. Uns füllen mit seiner Liebe. Und ich sage es auch nochmal als Zeugnis, ich habe das am Freitag gar nicht gesagt, ich hatte wirklich den Impuls, ich habe gedacht so, was ist jetzt passiert bei diesem Erweckungsgottesdienst? Ich habe mich so ähnlich wie Ina das sagt, ich habe gemerkt, ja, die Gegenwart Gottes war da, das war richtig gut, das war ermutigend, auch zu hören, was der Herr tun kann und so weiter, aber was ist jetzt passiert? Was kann ich jetzt konkret sagen, so, wo geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter, was hast du getan, Herr? Und dann sagt er, da wurde mir bewusst, alle Leute, die hier gesegnet worden sind, und das waren ausnahmslos alle, sind mit der Liebe Gottes gefüllt worden und hinausgesandt werden, um diese Liebe in diese Stadt hineinfließen zu lassen. Diese Liebe weiterzugeben, damit sie auch in anderen aufgehen kann. Beginn der Erweckung geschieht durch die Liebe Gottes. Wir können Erweckung nicht machen. Sie fängt bei uns an, damit wir, wenn wir uns ausstrecken danach, was der Herr uns geben will, und wir geben es weiter. Dadurch geschieht Erweckung. Ich weiß nicht, ob die morgen anfängt. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht. Die fängt so klein an, du siehst nichts. Dieser Erweckungsdienst, Gottesdienst, könnte man auch sagen, toll, dass wir einen schönen Gottesdienst hatten. Aber was war das schon? Was hat das jetzt bewegt? Ich bin überzeugt, das war ein historischer Punkt. Ein weiterer Schritt. Pro Christ habe ich als einen sehr wesentlichen Punkt gesehen und dies ist der nächste Schritt. Das war längst nicht so groß und trotzdem, da war so viel drin und wir werden irgendwann später mal ermessen, was da geschehen ist. Ich kann jetzt nicht rühmen und sagen, so das und das ist geschehen, das weiß der Herr, aber er hat was in Gang gesetzt und das fängt ganz klein an und irgendwann fängt das an zu explodieren. Ich glaube daran, so wie dieser Zweig, der sieht nach nichts aus. Aber irgendwann fängt er an zu blühen und dann wird es groß. So, versteht ihr? Ich möchte, dass diese Mauer wegkommt. Deswegen, das fängt bei uns an. Und wir sind nicht in der Fülle. Wir sind noch nicht da. Das muss man ganz ehrlich auch mal sagen, oder? Da sind so Tröpfchen, die mal durchkommen, aber nicht, das ist noch nicht weg. Und ich plädiere, also ich möchte uns da ermutigen, komm, reiß dein Herz auf und stell dich auch vor den Herrn und sag so, Herr, prüf du mich bis ins Tiefste und mach du mich rein. Das macht er gerne. Und er macht das nicht alles auf einmal, so richtig Stück für Stück. Aber wir müssen bereit sein dazu. Fließe, Heiliger Geist. Wenn diese Staumauer weg ist, und wie gesagt, wer kann eine Staumauer wie einen Reißverschluss aufmachen? Nur der Herr. Nur der Herr. Und wer kann eine riesige Wassermenge stehen lassen, dass sie nicht fließt? Genau. Da fällt ihr Mose. Genau dieser Gedanke kam mir eben auch. Das Volk Israel geht durchs Rote Meer und links und rechts steht eine riesen Wassermauer. So steht es in der Bibel. Manche sagen, ja, das hat sich verflossen und das war nur noch ganz niedrig. Da steht eine Mauer. Nee, das kam danach, als diese Mauer wieder zurückgeflossen ist. Als das Volk Israel durchging, war diese Mauer links und rechts. Und als sie durch waren, dann kam das Wasser wieder, das stimmt. Ja. Genau. So. Das kann nur der Herr tun, aber der Herr kann Dinge tun, die wir überhaupt nicht ahnen. Deswegen glaube ich das. Er steht, für mich ist diese Wasserwand, diese riesige Menge, erstens mal unvorstellbar viel Herrlichkeit und Kraft. Unvorstellbar. Kannst du dir 200 Millionen Kubikmeter Wasser vorstellen? Der Herr hat noch mehr Kraft und Herrlichkeit. Ohne Ende. Riesig viel. Und er hält es unter seiner Kontrolle. Und gibt so viel ab, wie nötig ist. Das kann nur der Herr. Unvorstellbar viel. Und es steht zur Verfügung. Die Mauer ist, wenn die Mauer weg ist, wenn der Widerstand weg ist, es steht zur Verfügung. Jederzeit. Es braucht nicht erst einen Widerstand zu überwinden. Es steht jederzeit zur Verfügung. Und ich glaube, genau das ist das, was der Herr tun will. Dass er jederzeit fließen lassen will. Und wir haben am Freitag eine ganze Menge gehört, was überall in der Welt passiert, wo Erweckung passiert. Da hat Matthias uns eine Menge Beispiele erzählt, wo du denkst, das kann doch nicht sein. Auch mit diesem, in Chile, eine Kirche, wo Erweckung angefangen hat, diese Kirche brannte. Und die haben die Feuerwehr gerufen, aber die konnten die nicht löschen, weil die hat nicht gebrannt, aber die hat geleuchtet, als wenn sie brennt. Das war der Heilige Geist. Und Leute sind, als sie hingegangen sind, sind sie zusammengebrochen von der Kraft Gottes und haben sich entschieden. Da hat der Heilige Geist gewirkt, in einer solchen Kraft und Macht. Ich würde mir wünschen, dass das hier passiert. Ja, Matthias sagt auch, wenn ich überall in der Welt rumkomme, überall sehe ich, wo sowas passiert, wo wirklich Erweckung ist. Aber er sagt, überall in der Welt sich eine Oberflächlichkeit im Glauben. Die Afrikaner müssen sich 10-mal bekehren. Er meinte das nicht, um sie schlecht zu machen. Aber es ist oberflächlich. Und er sagt, in Deutschland sehe ich was ganz anderes. Ich sehe einen tiefen, tief gegründeten Glauben. Da, wo er da ist, ist ein tief gegründeter Glauben. Da, bei uns ist eine andere Substanz da. Aber bei uns ist noch keine Erweckung da, das sagt er auch. Hier ist noch trockenes Land. Und deswegen, ich wünsche mir, dass da mehr kommt. Dass auch dieses Feuer kommt, dass wir nicht nur in diesem tief gegründeten Glauben sitzen, sondern dass wir auch lebendig werden, aufstehen und anfangen zu, ja, wie die Afrikaner mal zu... Ja, was soll ich noch lange predigen? Ich habe eigentlich alles gesagt, oder? Amen. Der Herr hat uns aufgefordert, diesen Widerstand zu beseitigen. Wollen wir das tun? Das können nur wir tun. Wenn ich jetzt wieder sage, lass uns aufstehen und dafür beten, dann traut sich wieder keiner zu reden. Darf ich euch nach vorne rufen? Die vorvorletzte Predigt, glaube ich, da haben wir das so gemacht. Ich empfand das als wirklich ein Segen, dass wir zusammengestanden haben und gemeinsam gebetet haben, als Ermutigung. Ja, wir wollen das. Ich will euch nicht zwingen dazu, das kannst du nur freiwillig machen. Aber ich fände es schön, wenn wir das tun, wenn wir wirklich zum Herrn rufen, ich habe Sehnsucht danach, dass dein Geist fließt, dass wir erleben, was du tun willst. Wir wollen die Herrlichkeit erleben. Und nicht nur wir. Ich möchte, dass alle Kirchen brennen. Alle. Und die Kirchen reichen nicht. Alle Versammlungshäuser sollen brennen. Jede Halle, wo irgendwie Menschen reinpassen sollen, gefüllt sein mit Leuten, die Hunger haben nach dem Evangelium und dass der Evangelium soll gepredigt werden. Ich wünsche mir, dass wir keine Versammlungshalle mehr haben, wo nicht irgendwo Gottesdienste gefeiert werden. Ich weiß, ich fange ja an zu spinnen, aber weißt du, wenn Erweckung passiert, dann wird das geschehen. Dann werden wir Räume suchen. Die größten Räume, die es hier gibt. Ja, und wir werden Glauben haben, dass sie voll werden. Im Moment müssen wir Zweifel haben. Und überzeugt werden vom Heiligen Geist, dass er es trotzdem hinkriegt. Und macht er ja auch. Wollen wir? Dann ich lade euch ein nach vorne, lasst uns dafür beten.